Die erste Frage: Wie kommt eine sogenannte Gnadengabe, die ja zur Erbauung des Leibes Christi dienen soll, praktisch in der Gemeinde zur Anwendung? Geschieht dieses automatisch, wenn man sich dem Herrn hingibt und Gelegenheiten zum Dienst ergreift, wo sie sich ergeben? Oder sollte dieses unter Anleitung wahrscheinlich der Gemeinde geschehen? 2. Timotheus 2, Vers 2, unter Anleitung. Ich merke jetzt gerade, Anleitung ist ein Wort, das in mehrerlei Hinsicht Verwendung findet. Ich hatte dieses Wort heute Morgen gebraucht im Sinne von Weiterbildung, Anleitung zum Dienst oder Fortbildung. Hier wird es im Sinne gebraucht der Gemeinde, der Ausübung der Verantwortung der Gemeindeleitung, als würden sie anleiten zu jeweiligen Aufgaben. Das ist etwas anderes. 2. Timotheus 2, Vers 2, denke ich, spricht nicht zu diesem Thema. Aber die Frage bleibt: Wie kommt es praktisch zur Anwendung in der Gemeinde von Gnadengabe? Geschieht das automatisch? Nun, das hängt vielleicht davon ab, was man automatisch oder unter automatisch auffasst. Ganz strikt genommen automatisch nichts. Nichts geschieht automatisch. Aber man könnte sagen scheinbar, das heißt von selbst, von sich aus. Denn eine Gnadengabe ist ja eine Dynamik. Sie ist etwas, das Gott in uns hineingelegt hat, genauso wie eine oder ähnlich wie eine natürliche Begabung. Sie treibt. Wer musikalisch begabt ist, den zieht es zur Musik. Der möchte dort auf diesem Gebiet tätig sein. Wer handwerklich begabt ist, den zieht es in dieser Richtung. Wer sprachbegabt ist, der wird in diesem Bereich tätig werden. In diesem Sinne kommt es, in dem Sinne von selbst, dass es von innen her kommt, dass es von innen her ein Drang ist. Aber dieser Drang oder dieses Bedürfnis, sich zu betätigen, dort, wo man Interessen hat, wo man eine Begabung empfindet, muss natürlich in der Gegenwart des Herrn geschehen. Wenn jemand ein Beter ist, er lebt mit dem Herrn, er lebt im Wort, dann wird er Gelegenheit bekommen, zu dienen. Er wird eine Gelegenheit bekommen, dem Herrn zu dienen, diese Gabe zu gebrauchen. Die Gemeindeleitung hat bestimmt eine Verantwortung, die Christen bei ihrem Dienst zu beobachten und ein offenes Auge zu haben für Begabung. Und wenn jemand zum Beispiel in einer diakonischen Richtung, in einer Helferrichtung eine Begabung zeigt, ihn zu ermutigen, vielleicht ihm auch Gelegenheiten geben zum Dienst. Andere Christen können das tun. Jeder Christ ist ja in einem gewissen Sinn ein Hirte für andere. Wir helfen einander, Begabungen zu identifizieren, zu gebrauchen, dort, wo der Herr Gelegenheit schenkt. In Zusammenarbeit mit dem Herrn, mit anderen Gläubigen, mit der Gemeindeleitung, kommen dann die Gnadengaben zur Entfaltung und zum Einsatz. Nicht unter der Regierung der Gemeindeleitung. Die Gemeinde ist nicht eine Organisation in dem Sinne, wie weltliche Organisationen organisiert sind. Die Gemeinde ist eine Familie, wie es in einer gesunden Familie zugeht, wissen vielleicht nicht alle, aber doch genügend, um einander zu helfen, zu verstehen, was das ist. Eine weitere Frage, aber wenn man nicht zufrieden ist, kann man weiter fragen, weiter beten. Der Herr gibt Gnadengaben und der Herr tut Türen auf und tut Türen zu. Ist es möglich, ein praktisches, vielleicht aus dem eigenen Leben, also ein Beispiel zu geben, betreffend, die Schrift schweigt nicht so schnell, wie es scheint? Ja. Man lernt immer zu. Wir sind nie am Ende im Lernen. Niemand von uns weiß alles, was in der Bibel steht. Deshalb kann niemand von uns sagen, die Schrift würde schweigen zu einem gewissen Thema. Schon von daher liegt es auf der Hand, vorsichtig zu sein und nicht zu sagen, die Schrift schweigt, also habe ich Freiheit zu tun, was ich will. Aber ein gutes Beispiel wäre die Ästhetik. Die Schrift sagt mehr über Kunst, als wir denken. Man kann denken an die visuelle Kunst in der Stiftshütte, im Zelt der Zusammenkunft. Man kann denken an die Schöpfung. Gott hat die Welt geschaffen, hat die Schönheit geschaffen. Das griechische Wort für Welt heißt Schönheit, Kosmos, Kosmetik, Adjektiv. Kosmos ist das Schöne, das heißt, Gott hat eine schöne Welt geschaffen. Die Schrift sagt mehr über Musik, über diese Kunst, als man denkt. Zum Beispiel habe ich gelesen in einem fürchterlichen Buch, Gott hätte die Musik geschaffen, also wären alle Töne einsatzfähig im Dienst des Herrn. Das steht nicht so in der Bibel. Das hat er sich so ausgedacht oder vielleicht auch sogar zurechtgedacht. Aber ein solcher Autor sollte sich nicht, ich sage das jetzt im Ernst, denn es ist eine ungeheure Verantwortung, so etwas Unvernünftiges zu sagen. Ein solcher Autor sollte sich nicht ans Bücherschreiben wagen. Denn es liegt auf der Hand, dass es nicht schon folgt, weil Gott etwas geschaffen hat, dass es dann schon so gebraucht werden könnte, wie ich will. Die Geschlechtlichkeit ist von Gott. Aber das heißt nicht, dass alles, was man mit den Geschlechtsorganen tut, von Gott wäre. Die Logik stimmt nicht. Wir leben in einer gefallenen Menschheit, nicht in einer gefallenen Schöpfung, aber doch in einer gefallenen Menschheit. Es ist Sünde da. Und die Sünde hat das Leben gekennzeichnet, nicht nur die Schöpfung. Ein Theologe erinnert uns daran, dass Fragen des Lebens in Verbindung gebracht werden können und oft auch sollten mit den vier großen Gottesereignissen der Weltgeschichte. Schöpfung, Sündenfall und was damit zusammenhängt. Kreuz, das heißt das Christusereignis, Kommen Christi in die Welt, Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt und seine Wiederkunft. Wenn ich die Frage der Ästhetik betrachte, merke ich, sie ist eine Frage der Schöpfung oder eine Sache der Schöpfung. Gott hat geschaffen. Gott hat das Schöne, das wir sehen, geschaffen, die Form und so weiter. Gott hat mich geschaffen, sodass ich fähig bin, Schönheit als Schönheit zu erkennen. Dies ist ein interessantes Studium in der Kunst, im Kunststudium. Das heißt, die Entsprechung des Menschen für das Schöne, dem er begegnet. Sei es im Auge, sei es im Ohr. Töne sind nicht eine Geschmackssache, Geschmackangelegenheit. Wir müssen uns einfach klar darüber werden, dass wir in einer Zeit leben, wo weniger gedacht wird als früher. Das heißt einmal, dass jeder von uns etwas langsamer sein sollte zum Sprechen, dass jeder von uns sich Zeit nehmen sollte zu hören und dass jeder sich Zeit nehmen sollte zum Denken und nicht so viel Wert legen auf das, man zunächst einmal sieht und hört. Bisschen warten. Es wird zu schnell geschlussfolgert. Das Fernsehen hat uns wirklich geprägt. Das schnelle Fahren prägt uns. Die schnelle Eisenbahn, das schnelle Auto. Die Bäume bewegen sich viel schneller als früher beim Vorbeifahren. Das heißt, das, was wir sehen, das Bild bewegt sich sehr schnell. Wir nehmen uns also nicht Zeit mehr, in die Tiefe zu schauen. Ich denke noch immer noch an meine Jungs, wenn es Zeit war, sie mal ein bisschen zur Ruhe zu bringen, habe ich sie vielleicht hingesetzt auf die Couch in unserem Wohnzimmer. Und wir hatten ein Gemälde an der Wand, das war nicht unser, wir mieteten die Wohnung, das war da. Und jetzt habe ich zu den Jungs gesagt, jetzt schaut einmal in das Bild und erzählt mir einmal, was ihr dort alles findet. Das war eine gute Übung. Und jetzt haben sie geguckt und geguckt, was wäre da alles in dem Bild. Ja. Aber das stellen wir nicht fest. Wenn das Bild sich bewegt und nur ein kurzes Bild ist in einer Serie, in einem Film, ja, dann ist es vorbei. Wir lernen also, die Bedeutungslosigkeit für bedeutungsvoll zu achten. Das, was wir sehen, wird bedeutungslos. Aber gerade dieses Ereignis ist für uns von Bedeutung. Ja? Dass wir schnell fahren, dass wir schnell leben, dass wir schnell davonkommen, dass das Bild sich schnell bewegt. Und wir merken nicht, wie unlogisch wir eigentlich werden. Nun zurück zu den Tönen. Es liegt mehr im Worte Gottes über Töne, als wir denken. Ich habe mich in letzter Zeit gefragt, wie kommt es, dass die Musik eine so große Bedeutung hat? Erstens, füllt sie heute den Raum, in dem wir uns befinden. Wir gehen auf die Straße, Musik. Wir gehen in ein Gebäude, Musik. Wir steigen ins Auto, Musik. Überall. Warum? Wer will das? Wer tut das? Wie kommt es, dass es überall so ist? Ist das wirklich von ungefähr? Ist es gut? Nein. Aber jemand, nichts geschieht von ungefähr, nichts. Jemand steckt dahinter. Und wenn ein Mensch nicht fähig ist, alles dieses so zu planen, dann ist es jemand, der nicht ein Mensch ist. Der Feind hat wirklich ein Interesse daran, dass mein Denken verdrängt wird. Aber Gott hat es gefallen, in Verbindung mit uns zu treten, nicht mittels Bild, sondern mittels Wort. Und Wort kommt aus dem Denken und geht zum Denken. Das Wort kommt an unser Ohr, und das Ohr ist ein Tor zum Kopf. Das heißt, Gott will, dass wir denken. Er ruft, ich denke, es ist in Jesaja, schweigt, ihr Inseln, hört mir zu. Irgendwann muss geschwiegen werden, wenn gehört werden soll. Aber hören wir ständig Musik auf dem Arbeitsplatz und sonst wo? Ich wollte nicht in einer Werkstatt arbeiten, wo dauernd Geplärre ist. Ich wollte die Arbeitsstelle wechseln. Ja? Und denken Sie ja nicht, dass Sie für Brot auf dem Tisch angewiesen sind, für eine Arbeitsstelle, wo Tag aus, Tag ein nur Geplärr ist. Es gibt immer noch einen Gott im Himmel, der für uns sorgt. Ja? Jeder von uns ist verantwortlich für das, was er hört. Ja? Und ich muss entscheiden, ob ich mich dem aussetzen will oder nicht. Übrigens muss ich auch entscheiden, ob ich mich da solchen Tönen aussetzen will, in dem, was Gemeinde bzw. Gottesdienst heißt. Dann gehe ich raus. Das habe ich schon getan. Oder ich bleibe an der Tür stehen und warte, bis das Ereignis stattfindet, bei dem ich unbedingt dabei sein wollte. Jeder von uns ist verantwortlich für seinen Geist, für seine Seele. Und jeder Ton hat einen Einfluss auf meine Psyche. Jeder. Besonders, wenn er in Verbindung steht mit einem anderen Ton. Und das ist nicht Geschmacksangelegenheit. Das ist Physik. Und Physik ist Schöpfung. Das haben Weltmenschen erkannt, die diese Angelegenheiten studieren. Überall auf der Welt hat die Zusammensetzung von zwei Tönen innerhalb einer Tonleiter dieselbe Wirkung in jedem Volk. Das ist Physik. Ja? Ob ich Marschmusik lieber habe als Trauermusik, das kann eine Geschmacksangelegenheit sein. Ja. Aber das ändert nichts an der Musik. Das ändert auch nichts an dem Einfluss der Musik. Trauermusik bleibt Trauermusik. Sie wird nicht Freudemusik. Ja. Und Marschmusik bleibt in aller Welt Marschmusik. Es ist etwas in uns, das diesen objektiven Tönen entspricht. Wir haben die Fähigkeit, dieses zu erkennen. Und wir sind alle gleich. Egal, welche Sprache wir sprechen. Paulus sagt, alle Töne sind von Bedeutung. 1. Korinther 14. Es liegt mehr in 1. Korinther 14, als wir zunächst denken. Ja? Mehr. Und wenn ich nur 1. Korinther 14 hätte, hätte ich meines Erachtens schon genug, um dieser unvernünftigen Theorie zu begegnen, dass Musik egal wäre. Dass es sich nicht lohnen würde, um Töne zu streiten. Geschwister, es lohnt sich. Tod und Leben sind auf dem Spiel. Jeder Ton, alle Töne haben einen Einfluss auf uns. Jeder Ton. Paulus sagt es uns, wie soll ich denn wissen, was ich tun soll, wenn ein Ton da ist? Jeder Ton, sagt er, hat Bedeutung. Jeder Ton. Und wie lange er ist, hat Bedeutung. Und in welchem Rhythmus er stattfindet, hat Bedeutung. Die Qualität oder die Zeit, Längen, die Zeitunterschiede zwischen Takten macht einen Unterschied. Das ist Wissenschaft, das ist Physik. Rhythmus und Takt sind nicht dasselbe. Rhythmus ist relativ, Takt ist absolut. Wie kommt es, dass Elisa eingestimmt werden kann durch Musik? Weil Musik einen Einfluss hat auf die Seele, unabhängig von Worten. Und es ist eins der törichtsten Theorien, die je in die Welt gesetzt wurde, zu denken, dass man mit einer schädlichen oder zu einer schädlichen Musik gute Worte setzen könnte und sie also für diese Botschaft eingesetzt werden könnte. Die Musik wird längst gehört, bevor man die Worte hört. Und oft werden die Worte gar nicht gehört und sie sind auch gar nicht interessant, weil die Musik interessant ist. Ja. Es liegt mehr im Worte Gottes über diese Dinge, als wir denken. Die Schrift schweigt nicht so viel, wie wir denken. Sie spricht sehr laut. Die Frage ist, höre ich? Nehme ich mir Zeit zu hören? Überlege ich, was heißt das noch? Ja. Also das wären einige Beispiele. Noch eine letzte Frage. Die Schrift kann mir die Freiheit geben, aber nur, wenn es unter der Autorität des Wortes ist. Aussagen von heute Morgen. Das ist nicht eine Sache des Gesetzes, der Vorschrift, sondern der Einstellung. Die Frage lautet, welche Einstellung habe ich zur Heiligen Schrift? Stelle ich mich wirklich unter die Autorität der Heiligen Schrift? Oder, das heißt, wie denke ich, ist die Schrift über mir oder ist die Schrift neben mir? Und ich, oder wollen wir es anders sagen, die Schrift hat einen bestimmten Herrschaftsbereich und dort trifft zu, was in der Schrift steht. Und dann gibt es andere Bereiche, zu denen die Schrift nichts sagen würde, so heißt es. Das ist eine Frage der Einstellung. Dieses Bild von der Autorität der Schrift habe ich geschaffen. Das habe ich nicht aus der Bibel. Und jetzt tue ich, als ob ich einmal in diesem Raum sein könnte und einmal in diesem Raum. Ja. Und ich sage, wenn ich jetzt unter der Schrift stehe, das heißt, ich lese die Bibel und das, was die Schrift mir sagt, ja, da hat sie Autorität, aber wo ich einen Bereich in meinem Leben habe, wozu ich noch nicht gefunden habe, dass die Bibel etwas dazu sagen würde, bin ich jetzt in einem anderen Bereich und die Bibel würde nichts dazu sagen. Und hier wäre ich also Herr meines Lebens und hier könnte ich tun, was ich wollte. Es kann sein, dass ich dasselbe tue, aber dieses Bild stimmt nicht. Das ist, was ich sagen will. Es gibt keinen Raum, der nicht von der Bibel beherrscht wäre. Das ganze Leben wird von der Schrift beherrscht. Es gibt auch keine, wie nennt man sie, Diaphora? Mitteldinge. Keine Mitteldinge. Man tut, als ob gewisse Dinge neutral wären. Nichts ist neutral. Alles hat Bedeutung. Alles ist Folge von Ursache und Ursache von Folge. Das heißt, alles wirkt. Wir leben in einer Welt, die Gott geschaffen hat, und die bewegt sich in Form von Ursache und Folge. Dies geschieht und daraufhin geschieht das. Ja. Und nichts ist neutral. Wenn die Schrift es erlaubt, dann ist es nicht neutral, dann ist es gut. Verstehen Sie das? Dann ist es wirklich gut. Dann hat es einen Wert. Nicht neutral, als ob ich jetzt täte, was ich wollte. Das heißt, ich befriedige jetzt mich selbst. Und das ist unbiblisch. Aber wenn ich im Zeichen des Gehorsams gegenüber der Schrift, wo sie mir einen Raum einräumt und sagt, hier bist du an der Reihe und dies ist gut, du darfst dieses tun, dann sagt sie mir, das ist gut, weil die Schrift meine Autorität ist. Und dann tue ich dieses zur Ehre Gottes, nicht einfach, weil ich es will, sondern ich tue es wirklich zur Ehre Gottes. Aber nun sagt Paulus, pass auf, du denkst, du hast hier vielleicht Freiheit, aber hast du schon alle Aspekte berücksichtigt, ja? Du denkst, die Schrift würde hier dir einen gewissen Freiheitsraum einräumen und du hättest jetzt etwas Gutes getan. Moment einmal, hast du den Bruder, die Schwester berücksichtigt? Alles das. Das heißt, die Schrift sagt, hat mehr Aspekte, mehr zu sagen über mein Leben, als ich manchmal denke. Auch über die Politik und so weiter. Es gilt also, weiter und weiter zu forschen, nicht um jetzt Vorschriften zu finden, sondern um das Denken Gottes zu erfahren. Denn das Denken Gottes ist mein Gesetz, mein Gebot. Die Liebe zu Gott sucht, ihn zu verstehen. Wie denkst du, Herr? Wie denkst du, mein Gott? Mein Vater. Und so möchte ich denken, wie du denkst. Und ich möchte so lieben, wie du liebst. Und ich möchte so leben, wie du liebst. Und so handeln, wie du handelst. Ich möchte so sein, wie du bist. So barmherzig. So zuvorkommend. Und so höflich und so weiter. Ja. Das heißt, unser Leben sollte durchdrungen sein von Bibelworten und Bibelgedanken. Nicht in Form von Fragen, darf ich dieses tun oder nicht, sondern was kann ich noch tun, um dem Herrn wohl zu gefallen? Ja. Sodass wir durchdrungen sind vom Denken Gottes. Und dann werden wir auch zueinander finden. Und dann werden wir auch Geduld haben miteinander. Ich denke, wir sollten noch viel mehr hören auf Christen, die wir für gesetzlich halten. Ihre Mentalität ist meines Erachtens nicht richtig. Aber sie sind meine Brüder und Schwestern. Und ich höre zu und ich frage mich, was denkt er? Warum denkt er das? Er liebt doch den Herrn. Tut er das nicht wirklich aus Liebe zum Herrn? Und ich will das mitkriegen. Er ist mein Bruder. Und ich schrecke fast zurück, wenn ich aus einer Predigt höre, wollen wir endlich einmal aufhören mit diesem Streit. Brüder und Schwestern, so sprechen Menschen nicht, die einander lieben. Die berücksichtigen die Auffassungen von anderen. Jeder Bruder, jeder, alles, was er sagt, ist für mich etwas Wichtiges. Ja. Das sind meine Brüder, meine Schwestern. Aber das liegt in unserer Zeit. Und auch die Musik hat auch dieses geprägt. Gerade heute habe ich mich gefragt, was ist das um diesen Willen in der Musik? Ich stelle in letzter Zeit fest, einen Willen, der ein negativer Wille ist, ein Unwille. Das heißt, man will nicht ins Gespräch kommen. Man will nicht prüfen. Man will nicht die Antwort haben. Und ich frage mich, ob dieses das Resultat ist von einer Musik, die treibt. Es gibt Musik, die trägt, die will mich mitnehmen. Aber es gibt Musik, die treibt nach vorn. Das heißt, es ist ein Wille da. Zum, 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 zum. Da steckt ein Wille dahinter, ja? Und es ist ein Wille in uns. Und die Frage ist, wem gehorcht er? Ja. Ist er schon je wirklich gebrochen? Thema gebrochener Wille. Ja, gebrochen. Ja, gebrochen. Mein Wille, nicht der Wille als solcher. Mein Wille, ist er je wirklich gebrochen? Habe ich einmal je aufgehört zu wollen, was ich will? Ja. Aber die Musik, die Töne, die wir um uns her hören, die sind Ausdruck einer anderen Art von Wille. Hinter Musik steht Wille. Und die Frage ist, was will ich eigentlich? Saulus oder Saulmesser, der König Saul, wird gezähmt durch eine Musik, die vom Himmel kommt. Elisa wird eingestellt durch eine Musik, die vom Himmel kommt. Und seine Empfindungen, seine Gedanken sind jetzt frei zu hören, was Gott sagt. Ja. Nun, das sind so einige Beispiele. Bin ich dem Wunsch entgegengekommen, einiges aus dem eigenen Erleben zu erzählen. Ja. Aber ich denke, das genügt. Sind andere Fragen da? Ja, Thomas.
Zum Thema Hirte.
Wie bitte?
Zum Thema Hirte.
Hirte. Ja, ich komme zu diesem Thema, aber ich kann schon jetzt die Antwort geben. Ich bin, was ich bin, wo immer ich hinkomme. Ich bin 1999 umgezogen. Aber ich bin immer noch, was ich war. Ja? Ich bin nicht retired. Ich bin nicht... Das ist ein Wort, das kann man fast nicht übersetzen. Man sagt pensioniert, aber das ist nicht dasselbe. Zurückgetreten aus dem Beruf. Ja. Nein, die Leute denken in Kanada, ich wäre retired. Das heißt, ich hätte mich jetzt, was sagt man auf Deutsch? Wie? Im Ruhestand, ja. Nur weil ich umgezogen bin, von Europa nach Kanada? Ich sage nein, ich bin nur umgezogen. Ich tue dieselbe Arbeit. Nicht in allen Aspekten. Ich kann natürlich nicht so schnell nach Hamburg fahren oder nach Luzern von Basel aus wie von Kelowna. Das stimmt. Aber im Wesen tue ich dieselbe Arbeit. Ich bin immer noch wie soll ich mich jetzt ausdrücken? Wie? Missionar, ja. Ich zögere, weil die Wörter, die mir in den Sinn kommen, nicht die Assoziationen immer hervorrufen, die ich wünsche, hervorzurufen. Missionar, Apostel sind Wörter, die unter Christen andere Bedeutung bekommen haben, als sie in der Bibel haben. Aber wenn man an den Missionar denkt, von dem wir heute Morgen sprachen, dann ja, ich denke, das ist, was du sagen wolltest. Wie bitte? Ach so, ja, Nun, vielleicht hattest du ein prophetisches Auge. Ja, wir kommen noch zu dem Thema. Ja.
Ich weiß nicht, ob es heute Morgen behandelt wurde. Die Gaben, die Begabung, die man hat vor der Wiedergeburt.
Ja.
Wie verhält sich es damit jetzt nach der Wiedergeburt,
ja,
wo man begabt wird von Gott? Und speziell meine ich jetzt nicht irgendwelche Fähigkeiten, handwerkliche Fähigkeiten, die ich einsetzen kann, sondern eine Gabe wie Lehrer oder sowas. Ich kann ja vorher Lehrer sein.
Ja. Das Thema Gnadengaben hatte ich nicht vor, speziell zu besprechen. Es kommt, wie wir merken, fast von selbst auf in Verbindung mit dem Thema Gemeinde und Gemeindedienst. Wie ist es mit den Gnadengaben in Verhältnis zu den Begabungen, die wir von Natur haben, zum Beispiel vor der Wiedergeburt? Liegen sie auf derselben Linie? Sind sie unterschiedlich? Zu dieser Frage möchte ich einiges sagen. Erstens, jeder von uns wurde von Gott gestaltet im Mutterleib. Er hat unsere Geschlechtlichkeit bestimmt. Er hat alles in unserem Wesen bestimmt und auch unsere Begabungsmöglichkeiten. Nun ist es aber auch so, dass wir so diesen Eindruck habe ich, dass alle Menschen begabter sind, als man vielleicht zunächst denkt. Wir sind zu sehr vielem fähig. Und wir könnten eine Unmenge von Dingen tun. Aber jeder von uns steht in einem gewissen Lebensraum, in dem gewisse Bestimmungsfaktoren herrschen. Eltern, Berufsmöglichkeiten und so weiter. Und so kommen nicht immer alle Möglichkeiten als, die wir besitzen, als aktuelle oder als wirkliche Möglichkeiten zum Tragen. Und wir entscheiden uns beruflich für etwas, das vielleicht näher liegt und wofür ich bereits ein Interesse entwickelt habe und so weiter. Auch Interessen müssen nicht notwendigerweise auf dem Gebiet der Begabung liegen. Aber es stimmt, dass wir Begabungen haben. Und einer meiner Professoren sagte einmal, er hätte den Eindruck, dass manche geistliche Begabungen oder dass die natürlichen Begabungen oft wie ein Gefäß wären für geistliche Begabungen. Das heißt, der Gott, der mich im Mutterleib gestaltete, weiß, ob ich mich bekehren werde und welche Begabung er mir geben will und so weiter. Und er kann hier eine gewisse Kontinuität schaffen. Das kann er. Aber ich denke nicht, dass wir das für selbstverständlich nehmen sollten. Denn jeder von uns ist ein Sünder und muss korrigiert werden. Und nun ist der allweise Gott oder ist Gott weise und weiß, wo er mich zu beschneiden hat, damit ich in sein Bild gestaltet werden kann. Und manchmal kommt es vor, dass ich auf eine Begabung verzichten muss, eine natürliche Begabung verzichten muss, damit nicht ich zur Geltung komme, sondern er eine Gelegenheit hat, etwas Neues in mir zu tun. Und es kann sein, dass eine neue Richtung eingeschlagen wird, die nicht mit der natürlichen Richtung übereinstimmt. Das kann er tun. Aber ich Ich möchte denken, dass das eher nicht die allgemeine Führung Gottes wäre, sondern dass wir schon die natürlichen Begabungen berücksichtigen dürfen. Aber auch das sollten wir nicht zu stark tun. Wir fragen eher nach den Begabungen, die er zeigt als Christ, und zwar aus Liebe zum Herrn und so weiter. Habe ich die Fragen getroffen? Weiter? Ja? Nein. Es muss nicht sein, dass alle in Epheser 4, Vers 11 genannten Personengaben, das sind Personen, die gegeben werden, dass diese Dienste oder Ämter oder diese Vorkommnisse in jeder Gemeinde vorhanden sein müssen. Drei von diesen Begabungen bzw. Diensten sind eher übergemeindlicher, überregionaler Art. Der Apostel ist sehr beweglich grundsätzlich. Der Prophet kann am Ort sein, muss aber nicht. Der Evangelist kann am Ort sein, muss aber nicht. Er könnte dort zu finden sein, müsste aber nicht. Der Hirte müsste dort zu suchen sein, das stimmt. Da ist sein erster Platz, normalerweise. Und der Lehrer ist der Hirte. Die zwei sind zu verbinden. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja. Sind noch Fragen? Dies war jetzt einmal eine Fragestunde. Nun, vielleicht kann ich noch einiges sagen dem Apostel, Propheten, Evangelisten, bevor wir dann in den nächsten Sitzungen zum Hirten kommen. Wir waren beim Dienst des Apostels und ich hatte davon gesprochen, dass wir im Neuen Testament den Eindruck haben, dass es verschiedene Betonungen innerhalb dieses Dienstes gibt. Des apostolischen Lehrers. Einmal kann es sein, dass Apostel dem Schwergewicht nach mehr Pionierdienst tun. Andere tun schwerpunktmäßig eher Aufbaudienst. Da scheint auch Paulus eine gewisse Stärke gehabt zu haben. Er könnte als Beispiel dafür genannt werden, obwohl er auch Pionierdienst tut. Und diese zwei hatte ich heute Vormittag genannt. Es kommt aber noch ein dritter Aspekt, eine dritte Betonung. Und diese haben wir ganz besonders bei Johannes. Johannes kommt weniger zu Wort in der Apostelgeschichte. Er reist mit Petrus einige Male. Aber er wird wohl nicht zitiert. Aber gegen Ende seines Lebens oder Jahre später, da kommt sein Dienst zum Zuge. Da kommt er gleichsam ran in der Geschichte der Gemeinde. Und da fällt uns auf, dass der Dienst von Johannes im Zeichen der Rückbesinnung auf den Anfang steht. Im Anfang war es so. Am Anfang dies und so weiter. Brüder, wie habt ihr da gebaut? Senkblei anlegen, ja? Und dann wird korrigiert. Die Liebe ist dies, das Licht leuchtet so und zeigt das auf und so weiter. Wir scheinen bei Johannes einen gewissen Kontrolldienst zu haben. Kontrollieren,
ist es richtig. Nach einer gewissen Zeit der Entwicklung braucht Gemeinde diesen Kontrolldienst, einen Lehrdienst, der zurechtrückt, ergänzt, wo Ergänzung notwendig ist, oder moniert, was nicht gut ist, auch eventuell rügt. Also eine Rückbesinnung aufs Fundament oder auf den Anfang, auf die Heilige Schrift heißt das, auf die Lehre. Dieser Dienst ist auch sehr wichtig. Und wir brauchen solche Diener am Wort, die diesen Dienst immer wieder tun in der Gemeinde Jesu. Das kann am Ort geschehen, aber wohl mehr in der Gemeinde Jesu im weiteren Sinne, zwischengemeindlich also. Es fehlen uns manchmal diese Lehrer im Worte Gottes. So viel zum Apostel. Ich hatte schon gesagt in diesen Tagen, dass was seine Bewegung betrifft, seinen Dienst durch die Zeiten, durch die Gegend, dass er von Ort zu Ort geht, oft von Land zu Land, aber in größeren Abständen, das heißt, die Punkte liegen weit auseinander als sonst vielleicht im Zeugnis. Er geht schneller voran und hinterlässt Regionen, die noch mit dem Evangelium zu füllen wären. So tut es Paulus. Er bleibt nicht so lange, dass er spricht davon, dass er eine Gegend gefüllt hätte mit Evangelium, aber im apostolischen Sinne, das heißt im Sinne eines Dienstes eines Apostels. Das heißt, er hätte genügend Evangelium verkündet, dass er weiterreisen könnte. Seine Verantwortung hätte er dort wahrgenommen. Aber das heißt nicht, dass die ganze Gegend von Evangelium voll war, jeder Ort bereits evangelisiert wäre. Dann würde wohl wenig übrig bleiben für die Gemeinden, die er ja ins Leben gerufen hatte. Klein c, das war klein b, der Apostel, klein c, der Prophet. Hierzu will ich nicht viel sagen. Die Frage ergibt sich, ob seine Gegenwart, seine Existenz noch aktuell wäre. Ja, es besteht kein Grund anzunehmen, dass Epheser 4, Vers 11 in dieser Hinsicht nicht aktuell wäre. Was nicht aktuell ist, ist der Prophet, der spricht, so spricht der Herr. Die Schrift ist vollendet, die Schrift ist fertig. Aber es gibt solche, die immer noch uns helfen, die Schrift zu verstehen. Ich denke, ich muss hier abbrechen und vielleicht doch nach der Pause noch etwas mehr dazu sagen.